Hallo und herzlich willkommen, liebe Mordis, zu einer neuen Folge und einem neuen Fall mit Tell Me Mord. Ich bin Melli.
Und ich bin Fuxi.
Wir sind bei E im Alphabet und diesmal bin wieder ich, also Melli, dran. Und wir sind bei E wie eingesperrt.
Ich bin auf jeden Fall schon so gespannt auf diesen Fall. In der letzten Folge hast du die ganze Zeit schon geteased und gesagt, die Haupttäter haben voll die Parallelen und du siehst so viele Parallelen, aber nicht in der Tat.
Genau, nicht in der Tat. Über den Täter selbst, das kann ich jetzt auch schon mal spoilern, werden wir aber erst in der nächsten Folge sprechen. Also es wird ein Zweiteiler. In dieser Folge wird es wirklich hauptsächlich um die Opfer gehen und was überhaupt geschehen ist. Wie wir zu dem Ganzen gekommen sind und wer der Täter war, das werdet ihr im Laufe der heutigen Folge erfahren, aber wie sein Leben ausgesehen hat, das erfahrt ihr dann beim nächsten Mal. Aber jetzt erstmal eine Frage an dich. Was fällt dir denn zum Thema eingesperrt überhaupt ein? Fällt dir da irgendein Fall ein oder ja, irgendwas anderes, was du damit sofort connectest?
Also auf jeden Fall solche Fälle wie von Natascha Kampusch, die ja gefangen gehalten wurde über Jahre. Mhm. Dann aber auch an Marc Dutroux zum Beispiel mit seinem Verlies. Mhm. Also ich denke da wirklich direkt an so eine Höhle, was Dunkles, was, ja, auf jeden Fall eine Entführung.
Ja, ja. Und mit diesen Assoziationen hast du schon sehr, sehr recht. Also Dunkel und Höhle ist wirklich ein sehr, sehr gutes Stichwort. Denn in diesem Fall ist Hauptschauplatz ein Keller. Also ich weiß nicht, welche Kindheitserinnerungen du an Keller hast, aber unser Keller bei meinen Eltern zu Hause ist auch wirklich sehr, sehr gruselig. Und im Dunkeln abends allein habe ich mich nie getraut, darunter zu gehen. Ja, nachdem ich diesen Fall gehört habe, wird mir das auch später nicht mehr so einfach fallen.
Ja, also ich finde Keller, wenn sie nicht total ausgebaut sind und im Neubau, auch super gruselig. Ich sag nur, ich wohne in dieser Wohnung hier seit ein Dreiviertel Jahren und ich habe vorgestern das erste Mal den Müll runtergebracht.
Sonst stapelt der sich immer bei Fuxi auf dem Balkon.
Ja, genau.
Ja, und vorab, wie ihr wisst, ihr findet normalerweise alle Warnungen in unserer Folgenbeschreibung, aber in diesem Fall möchte ich auch wieder vorher eine explizite Inhaltswarnung rausgeben, denn der Fall hat mich wirklich komplett verstört. Es geht in diesem Fall um Folter, um sexuellen Missbrauch an Frauen, um Zerstückelung und auch um Kannibalismus.
Warum musst du immer so übertreiben?
Ganz ehrlich, dieser Fall war ein Wunschfall einer Hörerin. Die Person, ich weiß nicht mehr, wer es genau war, aber es war auf jeden Fall eine sie, hat uns den Fall geschickt und meinte, hey, könnt ihr darüber berichten und ich kenne den aus sonst keinem anderen Podcast, könnt ihr das bitte machen? Und als ich dann angefangen habe, das zu recherchieren, dachte ich, das kann nicht sein. Ich lese hier gerade ein Drehbuch eines Films. Das kann nicht wirklich passiert sein. Und vor allem, warum kenne ich ihn nicht und warum ist er in Deutschland so gar nicht populär? Also, wenn ich euch erzähle, was passiert ist und was der Täter alles getan hat, dann würdet ihr echt denken, okay, Jeffrey Dahmer kann einpacken, John Wayne Gacy kann einpacken. Es sind hier vielleicht nicht so viele Morde geschehen, aber die Taten an sich sind wirklich absolut grausam.
Oh Gott. Also, überlegt euch gut, ob ihr diese Folge hören möchtet. Ich meine, immerhin habt ihr schon jetzt die ersten paar Minuten gehört. Oder zusammen mit einer Vertrauensperson. Oder einfach nicht alleine.
Ja, genau.
Zum Einschlafen. So, heute erzähle ich euch mal von meiner neuesten Sucht. Melli hat euch jetzt schon mehrmals erzählt, welche Hörbücher sie gerne auf BookBeat hört. Ich suchte aktuell und ich merke richtig, wie ich das als Ausgleich zu True Crime brauche, die Romane von Jojo Moyes. Zum Beispiel Ein ganzes halbes Jahr. Oh Gott, hab ich Rotz und Wasser geheult. Es geht um eine junge Frau, Louisa Clark, aus einer Kleinstadt in Großbritannien, die ihren Job verliert und einen neuen als Betreuerin annimmt. Aber nicht irgendwie für Kinder oder für ältere Menschen, sondern für einen jungen Mann, sein Name ist Will Traynor, der seit einem Unfall mit einem Motorrad im Rollstuhl sitzt. Und die beiden könnten nicht gegensätzlicher sein. Er hat das Leben gelebt und geliebt, war super erfolgreich in seinem Job, ist viel gereist und hat viel gesehen. Und Louisa hat so gut wie noch nie ihre Heimatstadt verlassen, lebt doch bei ihren Eltern und hatte auch nicht wirklich Ambitionen, was ihren Job betrifft. aber sie strotzt geradezu vor Lebensfreude. Ich möchte aber auch nicht zu viel spoilern. Es ist super schön geschrieben und ich mag auch die Leserstimmen total. Danach konnte ich sogar das Hörbuch und die Leserstimmen in der App bewerten.
Ich finde es so krass, dass du erst jetzt von diesem Roman erfahren hast. Also ich habe das Buch, glaube ich, schon vor über 10 Jahren gelesen. Und seitdem ich BookBeat habe, habe ich es mir nochmal angehört. Vor allem, nachdem du nochmal davon erzählt hast, weil ich mir dachte, oh mein Gott, ja, das war so schön. Und ich habe absolut mit dir mitgefühlt, als du gesagt hast, ich konnte nur noch heulen. Ich musste mir natürlich auch direkt die Fortsetzung reinziehen. Die habe ich nicht gelesen, die habe ich nur bei BookBeat gehört. Nämlich heißt die Ein ganz neues Leben und ist auch super, super schön geschrieben, baut auf dem ersten Roman auf und man fühlt richtig mit Louisa Clark mit. Aber ich liebe auch alle anderen Hörbücher von Jojo Moyes, also da bleiben wirklich keine Wünsche offen bei BookBeat. Und falls ihr jetzt auch Lust bekommen habt auf ein vielleicht romantisches Hörbuch oder auf einen Krimi oder vielleicht sogar auf ein Sachbuch, dann gibt es bei BookBeat auf jeden Fall das passende Abo für euch. Ihr könnt entweder das Basis-Abo wählen, das ist für all die, die nicht so viel hören. Das wären 20 Stunden im Monat für 9,99 Euro. Aber Fuxi und ich haben beide das Premium-Abo, weil wir sind wirklich absolute BookBeat-Suchtis. Und das ist auch die beliebteste Wahl bei BookBeat. Das sind 100 Stunden im Monat für 16,99 Euro.
Ich höre halt auch immer die ungekürzten Versionen der Bücher.
Ja, ich auch. Und ich freue mich so richtig, wenn dran steht, 24 Stunden zu hören, 36 Stunden zu hören. Also ich hatte ja diese Iron Flame Bücher empfohlen und da habt ihr richtig, richtig viel Hörzeit. Also ich weiß nicht, über wie viele Tage hinweg ich dieses Hörbuch gehört habe. Und wenn ihr BookBeat gerne einmal testen möchtet, haben wir natürlich auch einen tollen Code für euch, nämlich mit Tell Me Mord, alles zusammen und klein geschrieben, könnt ihr BookBeat 60 Tage lang mit insgesamt 40 Hörstunden kostenlos testen. Und ihr haltet so kostenlosen Zugang zu über 900.000 Büchern. Der Code ist gültig bis zum 31.12.2024 und ihr könnt auch jederzeit euer Abo-Modell wechseln oder kündigen. Und wie immer findet ihr diesen Link zur Landingpage in unseren Shownotes.
Steigen wir aber direkt ein. Es war 4.30 Uhr am Mittwochmorgen, dem 25. März 1987. Es war ein kühler Morgen, als zwei Streifenwagen der Polizei an der Adresse 3520 North Marshall Street in North Philadelphia eintrafen. Es war ein unscheinbares zweistöckiges Haus, was Teil einer langen Reihe ähnlicher Häuser war. Der einzige Unterschied war, dass vor diesem Haus ein 3 Meter hoher Maschendrahtzaun war und es auch eine Garage besaß. Das fiel deshalb auf, weil Garagen ein eher seltener Anblick in diesem Stadtteil waren. In den letzten Jahren war das Viertel nämlich so heruntergekommen, dass es inzwischen eher als Slum galt. Früher lebten dort sehr fleißige deutsche Einwanderer, die gerne ihrer Arbeit nachgingen und stolz darauf waren, das Haus und ihre Vorgärten zu pflegen. Allerdings waren diese Zeiten vorbei, denn als sich die harte Arbeit der Einwanderer ausgezahlt hat, bot sich ihnen die Möglichkeit, sich neue Häuser in wohlhabenderen Wohnorten zu suchen. Mittlerweile war es keine Seltenheit in dieser Straße, mal ein ausgebranntes Auto, verdreckte Vorgärten oder ein mit Brettern vernageltes Haus zu sehen. Viele der neu zugezogenen Familien waren arm. Es gab zwar einige von ihnen, die sich noch irgendwie bemühten, diese früheren Standards auf der Straße aufrechtzuerhalten, aber das waren nur ganz wenige. Die meisten hatten eher kein Interesse, ihre Häuser irgendwie instand zu halten und die Straßen frei von Kriminalität zu halten, geschweige denn hatten sie auch überhaupt kein Geld dafür. Überfälle, Einbrüche, Vandalismus und auch der Handel mit Crack und Kokain stand dort auf der Tagesordnung. Die Gegend bekam sogar den Spitznamen OK Corral. Das war eine berühmte Schießerei in Arizona, irgendwie im 19. Jahrhundert ist die passiert. Und den Spitznamen bekam das Viertel deswegen, weil es eine Fehde zwischen zwei bewaffneten Drogendealern auf der Straße gab. Also so viel erstmal zu der ganzen Gegend, in der wir uns befinden. Weshalb die 3520 North Marshall Street eine Garage besaß, war auch ganz einfach. Der Besitzer des Hauses war in der Vergangenheit Opfer einer Brandbombe geworden, also das Auto, Und für ihn war die Garage so eine notwendige Vorsichtsmaßnahme, denn sein Auto liebte er über alles. Es war ein silberfarbener Cadillac Coupé de Ville. Und für alle in der Nachbarschaft war klar, dass der Mann, der dort lebte, sehr wohlhabend war. Obwohl die ganze Gegend und das Haus nicht den Anschein danach machten. Die Beamten versammelten sich also auf der Straße und Leutnant James Hansen von der Mordkommission hatte das Kommando. Und der Grund, weshalb die Beamten sich dort versammelten, war eigentlich auf den ersten Blick total absurd. Denn sie hatten den Hinweis, dass es dort um Vergewaltigung, Folter, Tod, Zerstückelung und Kannibalismus ging. All diese Taten sollten sich hinter diesen unscheinbaren Mauern des Hauses abgespielt haben.
Die haben einen anonymen Tipp bekommen, oder wie?
Nee, es gab eine Frau, die diese Geschichte erzählte. Die Beamten haben sie total verwirrt und unglaubwürdig wahrgenommen, denn sie hat gestammelt, sie hat gezittert, sie wirkte wirklich fast verrückt auf die Beamten. Und zuerst konnten sie überhaupt nicht folgen und ja auch nicht glauben, was dort passiert sein soll. Aber als sie ihre Hosenbeine etwas hochzog und den Beamten ihre Fesselspuren zeigte, nahmen sie sie langsam ernst.
Ach, sie kam als Opfer dahin.
Ja. Dazu kommen wir aber gleich, wer sie war und weshalb sie den Beamten das alles erzählen konnte. Sie erzählte ihnen, dass der Mann, der dort wohnte, sie und weitere Frauen entführt und in seinem Keller gefangen gehalten hat. 4 Monate lang waren sie immer wieder misshandelt und vergewaltigt worden. Die meisten mussten schreckliche Folterungen ertragen. Und einige von ihnen sollen gestorben sein. Tatsächlich konnte die Polizei den verdächtigen Mann kurz nach ihrer Aussage auch an einer nahegelegenen Tankstelle verhaften und war deshalb auch in Sicherheitsgewahrsam. Aber jetzt mussten die Beamten erstmal den ganzen Vermutungen nachgehen. Stimmt das überhaupt? Wer war der Mann? Warum haben sie ihn da gerade festgenommen? Weil das waren ja bisher einfach nur Aussagen einer Frau. Als die Beamten versuchten, sich Zugang zum Haus zu verschaffen, scheiterten sie aber erstmal. Denn die Haustür war mit einem sehr speziellen und ausgeklügelten Schließsystem verschlossen. Es war nämlich so, die haben den Schlüssel von dem Verdächtigen bekommen, welcher aber nur zur Hälfte der Schlüssel war. Die andere Hälfte des Schlüssels steckte im Schloss des Hauses.
Ah.
Und man konnte die Haustür quasi nur mit dem Gegenstück, mit dem anderen Schlüssel, öffnen. Den hatten sie zwar, aber trotzdem schien es ihnen fast unmöglich, irgendwie die Tür aufzukriegen. Und am Ende forderte Leutnant Hansen dann ein Brecheisen an und sie haben einfach die Tür aus den Angeln gehoben. Einer der ersten Beamten, die das Haus betraten, war Officer David Savage. Savage hatte den Verdächtigen einige Stunden zuvor verhaftet. Sergeant Frank McCluskey war direkt hinter ihm. Den Polizisten wurde auch genau gesagt, wo sie suchen mussten, und so begaben sie sich direkt in den Keller des Hauses. Aber auf dem Weg dorthin bemerkten sie eine ganz merkwürdige Wandverzierung, denn überall an den Wänden waren Pennystücke an die Wand geklebt worden. Wirklich unzählige, als wäre das eine Tapete, als wären die dort drauf tapeziert worden. Als sie dann bei der Kellertür ankamen, begaben sie sich über eine schmale Treppe in den kleinen, wirklich schmuddeligen Raum, also wirklich der Inbegriff eines dreckigen, dunklen Kellers. Und beim Hinabsteigen bemerkten die Beamten sofort 2 Frauen, die auf einer schmutzigen Matratze in der Ecke schliefen. Sie waren mit Fetzen zugedeckt und kauerten in diesem kalten, feuchten Kellerloch nah aneinander gekuschelt, um sich irgendwie zu wärmen. Als die Beamten sich näherten, rissen die beiden Frauen wirklich voller Schock die Augen auf und fingen an zu schreien. Und Savage tat sein Bestes, um die beiden irgendwie zu beruhigen und ihnen zu erklären, dass sie jetzt in Sicherheit waren. Als er dann vorsichtig die Decke von den beiden wegzog, konnte er sehen, dass die Frauen an ein großes Rohr in der Decke gekettet waren. Beide waren von der Hüfte abwärts nackt. Außer den Socken trugen sie nichts untenrum. Die Beamten fragten, ob sich noch weitere Frauen oder andere Personen im Haus befinden, und die beiden zeigten auf eine dünne Sperrholzplatte, die auf dem Boden im Keller gelegt worden war. Auf dieser Sperrholzplatte lagen mehrere mit Erde gefüllte Plastiksäcke aufgestapelt. Als die Beamten die Säcke dann beiseite schoben und die Sperrholzplatte anhoben, mussten sich erstmal an die Dunkelheit gewöhnen, denn dort unten war wirklich kein Funken Licht. Es war eine Grube, die in den Boden hineingegraben wurde. Und in dieser Grube hockte eine weitere, nackte Frau auf dem Boden. Sie war auch, genauso wie die anderen beiden, sichtlich unter Schock. Sie wimmerte ganz leise und zitterte vor Angst und wippte auch ganz apathisch von der einen zur anderen Seite. McCluskey und Savage trösteten die Frau in dem Loch und brachten sie dann in eine aufrechte Position, um sie dann irgendwie aus diesem Loch herauszuholen. Sie bemerkten, dass neben den gefesselten Beinen auch ihre Hände hinter dem Rücken gefesselt waren. Die Beamten hatten zwar für alles einen passenden Schlüssel und konnten damit auch die Handschellen der Frauen öffnen, aber die Beinfesseln mussten sie mit einem Bolzenschneider aufschneiden, denn die bestanden aus Auspuffschellen, welche quasi festgeschweißt und geklebt wurden, sodass die nicht zu öffnen waren.
Also für die gab es gar keinen Schlüssel?
Nee, für die gab es keinen Schlüssel. Es war einfach Auspuffschellen. Ich weiß nicht, ob du weißt, wie das aussieht. Das ist ja so ein Rohr und darüber ist halt so eine Schelle. Und das waren einfach mehrere Auspuffschellen, die an die Beine befestigt wurden mit einer Kette dazwischen, welche dann einfach ja festgeschweißt wurde. Die geretteten Frauen brachen dann vor Erleichterung zusammen und sie schrien vor Dankbarkeit und umarmten die Beamten. Und nachdem sie dann von ihren Fesseln befreit wurden und mit einem Krankenwagen abtransportiert worden waren, widmete sich die Polizei dann der Durchsuchung des Hauses. Die Wohnung war vollgestopft mit Dokumenten, Briefen und irgendwelchen Papieren, die lose herumflogen. Also der Mann, der dort wohnte, war so ein richtiger Hamster. Er hat wirklich alles gehortet und jede einzelne Quittung, die er je hatte, aufgehoben. Also vielleicht für Steuerkram, man weiß es nicht, aber es gab kein Ablagesystem. Im Erdgeschoss entdeckten Hansen und McCluskey dann eine sehr seltsame Videosammlung, welche aus Horror- und Kinderfilmen bestand. Und oben im Schlafzimmer befand sich ein Riesenvorrat an Pornoheften, in denen es fast ausschließlich schwarze Frauen gab. Außerdem waren hier im Schlafzimmer die Wände ebenfalls tapeziert, aber diesmal nicht mit Pennystücken, sondern mit 20-Dollar-Scheinen.
Ja, so, ich bin Sammler.
Ja, aber das waren neue Dollarscheine teilweise. Also man fragt sich halt, warum hat er das gemacht? Hatte er viel Geld? Oder, keine Ahnung, man hört, dass sich manche Menschen mit einem Dollarschein oder 100-Dollar-Schein eine Zigarette anzünden, aber an die Wand tapeziert habe ich jetzt auch noch nicht gehört. Vor allem halt nicht in so einem heruntergekommenen Haus. Aber neben dem Keller war der eigentliche Ort des Geschehens die Küche. Officer Savage war eigentlich ein sehr erfahrener Polizist, aber auch er berichtet später, dass er nicht vorbereitet war auf das, was als nächstes kommt. Auf dem fettverschmierten Herd in der Küche stand ein verbeulter Aluminiumkochtopf. Der war stark angebrannt und im Inneren war eine gelbliche, speckige Substanz, die nicht nur sehr unangenehm aussah, sondern auch sehr unangenehm, fast schon ekelhaft roch. Die Küchentheke war komplett vollgestellt und vollgestopft und irgendwo stand da noch eine industrielle Küchenmaschine, die offenbar vor kurzem sogar noch benutzt worden war. Denn an der Innenseite dieser Küchenmaschine klebten Fetzen von etwas, das wie rohes Fleisch aussah.
Wir wissen schon, wohin das führt. Du hast es ja schon am Anfang gesagt.
Und es wird halt noch schlimmer, denn die Backofentür stand leicht offen. Und als Savage ins Innere schaut, bemerkt er einen langen, gebogenen Knochen, der fast schwarz angebraten war. Und obwohl er so verkohlt war, konnte man sehen, dass es sich wahrscheinlich um einen Rippenknochen handelte, der groß genug war, um von einem Menschen zu stammen.
Ja, weil es so gebogen war, ne?
Genau. Ja, und als Savage dann kurze Zeit später die Kühlschranktür öffnete, bewahrheitet sich das dann auch. Denn im Inneren befand sich ein abgetrennter menschlicher Unterarm.
Hey, ich frag mich so, war das sein Job? Ich hätte sofort jemanden von der Spurensicherung oder so geholt, aus Angst, dass ich das finde.
Ja. Ja, also was heißt sein Job? Die sind halt da erstmal zur Tatortsicherung hingegangen. Die haben ja erstmal die Frauen befreit und wollten dann quasi erstmal gucken, was sie dort schon finden konnten. Die Spurensicherung war da zu dem Zeitpunkt auch schon unterwegs. Aber die hatten ja vorher keine Ahnung, was sie dort auffinden würden.
Nee, aber ich meinte, wenn ich in den Backofen schaue.
Ja. Ja, dann hätte ich
nicht an den Kühlschrank. Nee,
dann hätte ich auch direkt abgebrochen. Aber es hätte sich ja auch um einen anderen Rippenknochen handeln können.
Stimmt.
Ja. Als diese Geschichte an die Medien drang, stand an den Schlagzeilen Mann in Foltermord gefangen oder Frauen in Horrorverlies angekettet. Aber wann fängt diese ganze Geschichte eigentlich an? Alles beginnt in der Nacht zum Mittwoch, dem 26. November 1986. Die 25-jährige Josefina Rivera stürmt nach einem Streit mit ihrem Freund aus der gemeinsamen Wohnung, um sich zu beruhigen. Sie kam kurz Zeit später zurück und wollte sich entschuldigen, aber der Streit flammte erneut auf und es ging mal wieder um das gleiche Thema. Seitdem Josefina ein Teenager war, nahm sie Crack zu sich. Im Laufe der Zeit wurde ihre Sucht immer schlimmer und da Crack ziemlich teuer ist und Josefina nicht genug Geld hatte, fing sie an, als Go-Go-Tänzerin zu arbeiten. Trotz der Sucht und wechselnden Partnern wird sie schwanger und bekommt eine Tochter. Bald ist das Geld, was sie als Go-Go-Tänzerin verdient, auch nicht mehr genug und der nächste Schritt für sie war es, sich zu prostituieren. Als Josefina dann ein zweites Mal schwanger wird, kann sie noch immer nicht aufhören, Drogen zu sich zu nehmen und ihr Kind ist bereits im Mutterleib mitabhängig. Als ihr Sohn dann geboren wird, ist es für Josefina fast wie so ein Erwachen aus einem schlimmen Traum und sie will ihr Leben endlich wieder unter Kontrolle bringen. Aber bevor das geschieht, nimmt ihr das Jugendamt beide Kinder weg. Josefina will das nicht dulden und sie fängt an, einen Entzug zu machen, sucht sich eine neue Wohnung, richtet dort Kinderzimmer ein und will dem Amt zeigen, dass sie sich sehr wohl um Kinder kümmern kann und eine gute Mutter ist. Nun steht Thanksgiving und Weihnachten vor der Tür und sie braucht Geschenke für die Kleinen und sie hofft auch, dass die Kinder im neuen Jahr zu ihr zurückkommen. Also braucht sie wieder etwas Geld. Und es fällt ihr zwar nicht leicht, aber sie kennt ja den schnellsten Weg, um möglichst unkompliziert an Geld zu gelangen. Und das ist es leider, sich erneut zu prostituieren. Ihr Freund regt sich tierisch darüber auf und die beiden streiten. Und als sie dieses Mal erneut aus der Wohnung stürmt, kommt sie nicht mehr zurück. Da sie das aber in der Vergangenheit öfter gemacht hat, als Drogenabhängige, ist sie immer wieder abgehauen, war für Tage oder auch für Wochen verschwunden, hat sich keiner erstmal große Sorgen gemacht, als Josefina weg war. Alle dachten, sie ist einfach wieder rückfällig geworden und, ja, ist jetzt irgendwo wieder auf Drogen und kommt irgendwann ein paar Wochen wieder. Josefina war nun also draußen, es regnete in Strömen und war kalt. Aber es kümmerte sie nicht wirklich, denn sie wollte einfach nur ein bisschen Geld verdienen und dann das Ganze schnell hinter sich bringen. Sie schlenderte dann durch die nassen Straßen von North Philly und beobachtete, wie ein silberner Cadillac Coupé de Ville aus dem Regen auftauchte und neben ihr langsam anhielt. Josefina ging auf ihn zu. Das Fahrerfenster wurde heruntergekurbelt und der Mann im Wagen fragte sie, ob sie eine Nutte sei. Sie bejahte das und der Fahrer gab ihr ein Zeichen, dass sie doch einsteigen solle. Er stellte sich als Gary vor. Josefina sagte, dass sie Nicole hieß. Das war ihr Name, den sie sich gab, wenn sie auf den Strich ging. Die beiden vereinbarten dann einen Preis und fuhren erstmal zu einem nahegelegenen McDonald's, wo Gary sich einen Kaffee bestellte. In dem hell erleuchteten Restaurant konnte Josefina ihn zum ersten Mal richtig erkennen. Er war weiß und trug einen dunklen Bart. Der Bart war zwar gepflegt, aber das war auch das Einzige, was gepflegt an ihm war. Er hatte gewellte braune Haare, die sehr verfilzt und ungewaschen aussahen, und auch die Kleidung, die er trug, bestand aus einer schmuddeligen Hose, einem ausgeleierten Hemd und einer Wildlederjacke im Cowboy-Stil mit so Fransen dran. Mhm. Er wirkte auch relativ müde und hatte einen sehr fahlen Teint.
Ja, lass mir erstmal ein Käffchen.
Ja, muss mir ein bisschen klarkommen. Aber abgesehen davon fiel ihr seine lange Nase auf und vor allem seine stahlblauen Augen. Die waren wirklich das krasseste Merkmal an ihm. Um seinen Hals trug er eine goldene Kette mit einem Kreuz und an seinem Handgelenk hing eine goldene Rolex-Uhr. Also der Schmuck passt so gar nicht zu dem sonst sehr schmuddeligen Äußeren von Gary. Das Einzige, was er Josefina fragt, war, ob sie Kinder hatte. Und das hat sie dann auch bejaht und hat auch gesagt, ja, deswegen muss ich auch sehr schnell wieder nach Hause, weil die sind alleine und hat das einfach so ein bisschen als Ausrede genutzt. Ihre Kinder waren ja nicht bei ihr, aber ja, sie dachte, damit ist sie vielleicht ein bisschen sicherer. So hat Gary vielleicht ein bisschen Mitleid mit ihr und ja, alles geht schnell von der Bühne. Als Josefina ihn dann fragte, ob er denn auch Kinder hätte, sagte er, die Regierung hat sie mir weggenommen. Also auch irgendwie so eine ganz komische Aussage. Gary fragte sie, ob sie nicht zu ihm kommen wolle.
Statt im Auto.
Genau, statt im Auto. Denn normalerweise war Josefinas goldene Regel, zu keinem Klienten nach Hause zu gehen. Aber Gary jammerte so ein bisschen, ja, ich habe so lange Beine und guck dir mal das Auto an, da ist nicht genug Platz und ich bring dich nachher auch heim, also mach dir keine Sorgen. Und da er eigentlich relativ normal aussah, diese goldene Rolex, das schicke Auto, also ich werde euch ein Foto davon hochladen, aber ich denke, jeder kann sich vorstellen, so ein langer, silberfarbener Cadillac, der strotzte auch irgendwie so von, als hätte der Mann Geld.
Und kein Schmuddelhaus.
Genau, und hat sich dann nicht wirklich Sorgen gemacht und hat dann gesagt, okay, ich mache eine Ausnahme, ich komme mit zu dir nach Hause. Als er dann seinen Kaffee leer getrunken hatte, brachen die beiden dann auf. Als sie dann in seine Garage fuhren, bemerkte Josefina einen weiteren sehr schicken Wagen, der im Schatten des Hauses parkte. Ein 1971er Rolls-Royce. Also noch ein sehr teures Fahrzeug. Offensichtlich hatte Gary noch mehr Geld, als sie erwartet hatte. Da es aber schon dunkel war, bemerkte sie nicht wirklich die Gegend und auch das Haus wirkte jetzt nicht besonders auffällig. Aber als sie hineinging, kam ihr das Ganze schon ein bisschen komisch vor. Denn Gary holte seinen Schlüssel heraus und es war halt einfach nur dieser halbe Schlüssel. Es war ein Schlüssel, der in zwei Hälften geschnitten wurde. Sie hat ihn dann gefragt, was es damit auf sich hatte. Und er erklärte ihr, dass die andere Hälfte immer im Schloss blieb, sodass niemand sein Schloss knacken und eindringen konnte, wenn nicht jemand seine Hälfte hatte.
Ich verstehe das aber nicht so ganz. Man kann doch immer mit der einen Hälfte das reinstecken und dann hat man noch einen vollständigen Schlüssel, oder nicht?
Ja, wenn du seine Hälfte hast. Die andere Hälfte steckt von innen im Schloss.
Aber ist doch egal, wer dann die andere Hälfte hat, oder?
Ja, ja, genau. Die andere Hälfte ist im Grunde egal. Aber er sagt, dass das halt dann sicherer ist, dass niemand anderes, also ein Einbrecher, das aufknacken kann. Heißt, deswegen haben wir zum Beispiel auch immer den Schlüssel von innen stecken.
Von innen?
Genau, damit niemand von außen versuchen kann, das Schloss aufzuknacken. Weil das geht scheinbar nicht, wenn der Schlüssel von innen steckt und wenn der quer gedreht ist.
Aber dann würde er nie reinkommen.
Er scheinbar mit seinem Schlüssel schon. Ich bin kein Schlosser, ich weiß es nicht. Erklärt uns das gerne, wenn ihr da mehr Infos habt. Aber vielleicht waren die Schlösser auch in den 80er Jahren ein bisschen anders, ich weiß es nicht. Also die Polizei hat ja das Schloss auch nicht aufbekommen, obwohl sie den Schlüssel von ihm hatte. Deswegen schien das Ganze nicht ganz so einfach gewesen zu sein.
Ja, dann bestimmt in einem bestimmten Winkel oder so.
Und ich denke, jeder Einbrecher, der da vor der Tür steht, hätte dann schnell einfach die Flinte ins Korn geworfen und wäre geflüchtet, weil das hätte wahrscheinlich einfach zu lange gedauert, dort einzubrechen.
Ja, okay, verstehe.
Als sie dann das Haus über die Küche betrat, bemerkte auch sie, dass die ganze Wand mit Pennys tapeziert war. Gary führte sie dann weiter durchs Wohnzimmer und fragte sie dann, ob sie sich einen Film ansehen wolle. Aber Josefina lehnte ab und sagte, lass es uns einfach hinter uns bringen und das tun, wofür sie hergekommen war, und erwähnte wieder ihre Kinder, die zu Hause auf sie warteten. Gary akzeptierte das Argument mit den Kindern und führte sie dann weiter in sein Schlafzimmer hinauf. Im ersten Stock bemerkte sie dann auch dort die merkwürdige Wanddekoration, die aus 5, 1 und 20 Dollarscheinen bestand. Im Schlafzimmer angekommen, ging es dann auch sehr schnell zur Sache. Und nachdem die beiden Sex hatten, stand Josefina dann vom Bett auf, um sich anzuziehen. Kaum hatte sie ihre Bluse angezogen, spürte sie, wie sich zwei kräftige Hände um ihre Kehle legten. Sie fing an zu keuchen, als der Mann hinter ihr immer mehr Druck ausübte. Ihre Sicht verschwamm langsam und die Umgebung begann sich langsam zu verdunkeln. Kurz bevor sie bewusstlos wurde, lockerte der Mann seinen Griff und forderte Josefina auf, ihre Hände auf den Rücken zu legen. Sie spürte kaltes Metall an ihren Handgelenken, als er ihr dann ein paar Handschellen anlegte. Er packte sie im Nacken und schob sie aus dem Schlafzimmer in den Flur hinein. Sie gingen immer weiter hinunter, in den Keller, und als sie langsam in dem kleinen Raum dort unten im Haus angekommen waren, merkte Josefina schnell, wie kalt es dort war. Sie hatte ja nur eine Bluse an, untenrum war sie noch immer völlig nackt. Sie wurde durch den Raum gezerrt und auf eine alte Matratze gedrückt und angewiesen, zu kooperieren oder mit schweren Schlägen zu rechnen. Noch immer benommen nach der Würgeattacke, ließ sie alles über sich ergehen, was Gary mit ihr tat. Er legte ihr Auspuffschellen an den Knöcheln an und verband sie am Ende mit einer Kette. Er schweißte die Klammern zu und klebte daraufhin auch noch die Reste mit, ich weiß nicht, was es war, so eine Art Sekundenkleber, zusammen und trocknete das Ganze mit einem Haartrockner. Josefina sagt auch später, dass sie diese Tatsache irgendwie komplett verstört hat, dass sowas Alltägliches wie ein Haartrockner, also weil sie sich halt einfach jeden Morgen die Haare gewaschen hat und getrocknet hat, halt in diesem Moment so surreal war. Weil eigentlich so ein Föhngeräusch ist was total Heimisches. Ich kenne auch super viele, die zu sowas einschlafen. Und sie hat das in dem Moment einfach ja komplett fertig gemacht. Die Kette, die an der Auspuffschelle befestigt wurde, wurde an der anderen Seite dann um ein Rohr an der Decke befestigt. Josefina lag also jetzt halbnackt in diesem Keller gefesselt und war wirklich kurz vorm Durchdrehen, weil sie nicht wusste, was dieser Mann mit ihr vorhatte. Als Gary dann mit seiner Arbeit fertig war, legte er sich neben sie, legte seinen Kopf in ihren Schoß und schlief ein. Als er einige Stunden später aufwachte, schien ihm aufzufallen, dass er noch eine andere Sache zu tun hatte. Unter dem Kellerboden, in dem sich Josefina befand, war noch eine Art flache Grube in die Erde gegraben worden. Während Josefina zusah, griff Gary zu einer Hacke und einer Schaufel und begann, die Grube zu verbreitern und zu vertiefen. Ab und zu schaute Gary dann hoch und erzählte ihr bruchstückhaft von seinem Masterplan. Er hatte ja vorhin schon erzählt, dass er Kinder hatte, aber die ihm von dem Jugendamt weggenommen worden sind.
Oder von der Regierung.
Genau, von der Regierung. Er fing total an zu jammern, dass er keine Familie hatte und er eigentlich aber 4 Kinder habe mit 4 verschiedenen Frauen und alle wurden ihm weggenommen und er sagte auch, er würde nie die Chance haben, die Kinder aufzuziehen. Aber Gary hatte einen Traum. Er wollte nämlich eine Großfamilie haben. Für ihn war eine Großfamilie so der Inbegriff des Glücks. Und jetzt wollte er diesen Plan und diese große Vorstellung einfach über einen anderen Weg bekommen. Sein Plan war es nun, sich 10 Bräute zu sichern. Er dachte, 10 wäre eine gute Zahl. Und weil er wusste, dass die nicht freiwillig zu ihm kommen würden, beziehungsweise sie nicht bleiben wollten, so wie die anderen Frauen früher, wollte er sie in seinem Kellerloch gefangen halten. Er wollte sich also quasi Sexsklavinnen zulegen, die ihn nach und nach immer wieder zum Vater machen sollten. Also die Frauen sollten schwanger von ihm werden. Und mit Josefina hatte er nun seine erste Sklavin. Josefina saß da und hörte dem Ganzen völlig perplex zu. Sie wusste überhaupt nicht, was sie denken sollte. Und als hätte er in diesem Moment bemerkt, wie durcheinander sie war, stand er auf, kam aus dem Loch geklettert, zwängte sich zwischen ihre Beine und vergewaltigte Josefina. Als er damit fertig war, ließ er Josefina unten auf der Matratze liegen und ging nach oben. Josefina war nun allein mit ihren Gedanken und ihren Gefühlen und sie versuchte verzweifelt irgendwie ihre Fußfesseln zu lösen. Es gelang ihr sogar, sie etwas zu lockern und sogar einen Fuß herauszunehmen. Auf der einen Seite befand sich sogar ein ganz, ganz schmales Fenster mit einem Lichtschacht und die Kette reichte sogar tatsächlich so weit, dass sie dort hätte rausgucken können. Aber sie hätte nicht hindurchgepasst und vor allem, was dann? Also dieses Fenster führte quasi in den Hinterhof und nicht zur Straße. Heißt, es hätte sie wahrscheinlich auch niemand gesehen oder gehört. Ihr anderes Bein steckte ohnehin noch fest in den Fesseln und damit vergaß sie diesen Plan auch sehr schnell. Aber trotzdem konnte sie nicht tatenlos darum sitzen und sie beschloss, das Risiko einzugehen, dass Gary sie hören konnte und begann laut um Hilfe zu schreien. Natürlich konnte Gary sie hören und er kam wieder erneut zu Josefina herunter, diesmal mit einem Stück Holz bewaffnet. Er zerrte Josefina an den Haaren durch den Keller und schlug mit dem Holz immer wieder auf sie ein. Irgendwann merkte sie, je mehr sie schrie, umso härter schlug er zu. Also hörte sie auf. Er sagte ihr auch, dass sie keinen weiteren Laut mehr von sich geben sollte, woraufhin er sie dann erneut schlug und Josefina in den Schacht im Boden stürzte. Gary drückte ihren Körper immer weiter hinunter. Josefinas Körper passte da aber nicht komplett rein, also das Loch war einfach zu klein für sie, aber er drückte sie so weit herunter, dass sie wirklich komplett zusammengekrümmt in diesem Loch saß und als sie dann komplett drin war, versperrte er die Grube dann mit diesem Stück Sperrholz. Er legte dann schwere Säcke Erde obendrauf, damit sie alleine nicht mehr herauskamen und machte noch ein Radio an und verließ dann den Keller.
Kommt da überhaupt noch Luft rein?
Es kam wohl noch Luft rein, aber sehr, sehr wenig. Also Josefina berichtet auch später, dass sie auch ja sowas wie Halluzinationen bekommen hat dann dort unten. Das Einzige, was sie halt hörte, war dieses Radio, was sie halt auch immer wieder an die Uhrzeit erinnerte. Und gleichzeitig ging die Zeit überhaupt nicht um, aber irgendwie auch total schnell. Also sie sagt, es war irgendwie wie in so einem Traum, wie in so einem wie in Trance. Dadurch wahrscheinlich auch, dass die zu wenig Luft bekam. Es war dunkel. Sie hat gesagt, sie ist wirklich fast wahnsinnig geworden in dieser Nacht. Josefina sollte aber nicht Garys einzige Geisel bleiben. Wie gesagt, war sein Ziel ja eine eigene Großfamilie und dafür brauchte er eine Babyfarm. Denn so konnte ihm die Regierung die Kinder nicht mehr wegnehmen. Also wenn sie nicht wussten, dass Kinder da waren, konnte ihm die Kinder auch keiner wegnehmen. Josefina wusste über diese bruchstückhaften Äußerungen, dass er noch weitere Frauen in seinen Keller bringen würde, die er genauso wie sie anketten würde, vergewaltigen und schlagen würde.
Wie er sie auch da so eingeweiht hat in seinen Masterplan.
Ja, das kannst du dir auch mal merken. Josefina war seine erste Gefangene und später wird sie auch zu einem seiner Lieblinge. Wir kommen auch am Ende dieser Folge auch darauf zurück, denn es ist sehr spannend, was Josefina auch psychologisch da mit Gary macht, dass er ihr auch vertraut. Nur ein paar Tage später trifft Garys zweite Gefangene in den Folterkeller ein. Sie hieß Sandra Lindsay und Sandra hatte eine geistige Behinderung und kannte ihren Entführer tatsächlich bereits. Er war schon seit Jahren ihr Freund. Eines Tages beschloss er einfach, Sandra zu entführen und in seinem Keller einzusperren. Er hatte sie zuvor viele Male in ihrem Pflegeheim besucht, in dem sie normalerweise lebte.
Also befreundet oder Partnerschaft?
Ja, das weiß man nicht so genau. Also in vielen Quellen habe ich gelesen, dass sie tatsächlich in einer Partnerschaft lebten. Also dass es wirklich seine Freundin war. Und in anderen Quellen hieß es, war nur eine Freundin. Aber ich tendiere eher dazu, dass es seine Freundin war.
Okay.
Er hatte sie, wie gesagt, dann viele Male in diesem Pflegeheim besucht und hat sich dort auch sehr gut um sie gekümmert. Also hat sie gefüttert, ist mit ihr auf Spaziergänge gegangen und hat einfach geguckt, dass es ihr gut ging. Und er hat sich tatsächlich so gut um sie gekümmert, dass Sandra auch schwanger von ihm wurde.
Ja, also.
Ja, aber deswegen, also man weiß halt nicht, gut, sie wurde schwanger von ihm, aber ob sie wirklich seine Freundin war, ja. Weiß man auch nicht, ob sie das so wahrnehmen konnte mit ihrer geistigen Behinderung.
Nee, ich habe nur gedacht, vielleicht waren sie befreundet. Ach so. Oder vorher war nichts.
Genau. Aber Sandra wurde von ihrer Familie und ihren Freunden dazu überredet, dass sie das Kind abtreibt, weil das für sie die beste Lösung sei, weil sie sich sowieso nicht um ein Kind kümmern konnte und so weiter. Gary war da zwar anderer Meinung, er versuchte wirklich verzweifelt, sie davon zu überzeugen, die Abtreibung nicht vorzunehmen, aber Sandra entschied sich dann gegen das Kind und ließ es abtreiben. Und für Gary war es jetzt, ja, an der Zeit, sich zu rächen. Und genauso wie Josephina wurde auch Sandra dann in den Keller geführt, angekettet und an einem Rohr befestigt. Da Sandras Familie ja aber wusste, dass Sandra von Gary schwanger war, kamen sie immer wieder zu Gary nach Hause, klopften an der Tür und klingelten und fragten ihn, ob sie wüssten, wo Sandra sei. Beziehungsweise sie konnten ihn gar nicht mal immer fragen, denn ganz oft versteckte er sich dann selbst im Keller, damit niemand sah, dass er zu Hause war. Um die Sache dann aber endgültig aus der Welt zu schaffen, zwang er Sandra dann schließlich, einen Brief an ihre Familie zu schreiben, indem sie mitteilen sollte, dass sie beschlossen hat, die Stadt zu verlassen. Und damit die Familie dann die Geschichte auch glaubte, fuhr Gary sogar extra nach New York, um den Brief dort abzuschicken.
Ah, wegen des Stempels.
Genau, ja. Vergewaltigungen und Schläge standen aber nach wie vor auf der Tagesordnung. Eine der unerträglichsten Bestrafungen war es, wenn Gary sie an den Handgelenken an einem Dachbalken aufhing. Also wirklich wie so eine mittelalterliche Foltermethode.
Ja, oder wie ein Vieh.
Ja. Mittlerweile waren bereits viele Wochen vergangen und die Frauen lagen dort immer halbnackt, um bereit für Garys nächste Vergewaltigung zu sein. Manchmal vergaß er sogar, ihnen etwas zu essen zu bringen. Im Dezember brachte er dann eine dritte Frau, die 19-jährige Lisa Thomas, in seinen Keller. Lisa war ebenfalls Sexarbeiterin und hatte nicht viel Geld. Nachdem Gary sie zu einem Abendessen eingeladen hatte und ihr neue Kleidung versprochen hatte, willigte Lisa ein, Gary zu ihm nach Hause zu begleiten. Sie wollten eine Flasche Wein trinken und vielleicht Sex haben. Also es war gar nicht so, dass er sie für den Sex bezahlte, sondern ja, wieder einen auf noblen Retter machte und ja, ich spendiere dir ein Abendessen, du kriegst neue Kleidung und wir haben einfach einen schönen Abend und gucken, worauf es hinausläuft. Aber als Lisa dann von dem Wein, den er unter Drogen gesetzt hatte, ohnmächtig wurde, vergewaltigte Gary sie. Lisa wurde ebenfalls dann in Handschellen in den Keller zu den anderen gebracht. Aber für Gary fehlten ja noch 7 weitere Frauen für seinen Traumharem, sag ich mal. Etwas mehr als eine Woche später schnappte er sich dann Mädchen Nummer 4. Ihr Name war Deborah Dudley. Sie war 23 Jahre alt und so eine richtige Kämpferin. Sie rebellierte heftig dagegen, in seinem Keller wie ein Tier angekettet zu sein. Und sie machte wirklich vom ersten Tag an so viel Ärger, wie sie nur konnte. Aber im Gegenzug dazu verpasste er ihr so viele Schläge, wie er glaubte, dass sie verdiente. Aber trotz dieser Folter schaffte es Gary nicht, Deborahs Willen zu brechen. Josephina merkte aber währenddessen, dass es eigentlich eine bessere Idee war, sich mit Gary gut zu stellen. Wie vorhin schon gesagt, sie bemerkte ja auch sehr schnell, dass wenn sie nicht laut schrie, er sie auch weniger schlug. Das Ding ist, dass Gary auch verlangte, dass die Frauen sich gegenseitig verprügelten. Und Josephine hatte das Gefühl, je härter sie zuschlug, desto wohlwollender wurde Gary ihr gegenüber.
Ja, und dann ihr Liebling wurde.
Genau. Also er hat sie halt tatsächlich wirklich irgendwie gern gehabt oder liebgewonnen und dadurch wurde sie dann auch immer weniger gefoltert und bekam sogar ein paar Sonderprivilegien. Ein Vorteil darin bestand, dass aufgrund dieses wachsenden Respekts oder was auch immer da zwischen den beiden entstand, er sie auch manchmal auf die Frauen aufpassen ließ, wenn er das Haus verlassen musste. Also er verlangte dann auch danach von ihr einen Report, was passiert ist, ob irgendwer über ihn was gesagt hat oder ob die versuchten zu fliehen. Und Josephine berichtete ihm auch wahrheitsgemäß, obwohl sie wusste, dass das vielleicht auch für die Frauen im Moment negative Folgen haben könnte. Mhm. Aber insgeheim hoffte sie einfach so, Garys Vertrauen zu gewinnen, um so eines Tages die Chance zu bekommen, abzuhauen. Obwohl Gary auch eigentlich ein kluger Mann war, der das auch mit ziemlicher Sicherheit alles erkannte, was sie da tat, schien er Josephinas Loyalität trotzdem ausnutzen zu wollen. Aber trotzdem musste sie die wiederholten Vergewaltigungen, die schlechte Ernährung und die katastrophalen Bedingungen mit den anderen ertragen. Ganz selten brachte Gary den Frauen mal ein paar alte Hotdogs oder Sandwiches, aber ansonsten gab es immer nur Brot und Wasser. Als sie eines Abends einmal Fernsehen durften, also Gary brachte ihnen manchmal so einen kleinen Fernseher unten in den Keller, dann saß er sich mit ihnen dorthin und schaute mit ihnen fern, lief eine Hundefutterwerbung. Und Deborah sagte dann, aus Scherz, weil sie war ja die Aufsässige in der Gruppe, das sieht aber lecker aus. Und lachte und auch die anderen Frauen lachten, aber Gary fand das gar nicht lustig, ihn brachte das vielmehr auf eine Idee.
Oh Gott.
Ja, er fing sie schließlich an, mit Hundefutter aus der Dose zu füttern.
Aber auch Deborah selbst?
Ja, alle. Also alle Frauen wurden daraufhin mit Hundefutter gefüttert. Das war für ihn nochmal so ein Sahnehäubchen auf dieser ganzen Foltergeschichte. Also nicht nur, dass er sie wirklich folterte, dass er ihnen wehtat, dass er sie vergewaltigte, sondern jetzt halt auch so.
Ja, demütigt.
Genau, dass sie halt nicht mehr wert waren als ein Hund. Außerdem zwang er sie von Tag 1, Oralsex mit ihm zu haben. Aber da er irgendwann einen noch größeren Nervenkitzel wollte, bestand er oft darauf, dass sie währenddessen miteinander Sex hatten, während er zusah.
Das hat doch alles gar nichts mehr mit Familienplanung zu tun.
Nö, hat es auch nicht. Das war für ihn, glaube ich, auch eher so eine Art Vorwand. Er wollte zwar diese Kinder, aber das Ganze war dann halt noch nice to have. Ab und zu durften die Mädchen dann auch mal ein Bad nehmen, aus Gründen der Hygiene. Normalerweise gab es nur feuchte Handtücher für sie, aber ganz selten war ihnen dann auch ein warmes Bad erlaubt. Allerdings mussten sie dann ihre Ketten mit ins Bad nehmen und kaum waren sie aus dem Wasser gestiegen, vergewaltigte Gary sie erneut. Im Januar brachte Gary dann ein fünftes Mädchen namens Jacqueline Eskins in seinen Keller. Er hatte die zierliche 18-Jährige aufgegriffen, als er in seinem Stammlokal im Norden der Stadt unterwegs war. Wie die anderen wurde auch Jacqueline angekettet, vergewaltigt und missbraucht. Irgendwann glaubte Gary, aufgrund der ausbleibenden Periode zwei seiner Gefangenen, diese geschwängert zu haben. Eine von ihnen war Josephina. Als Josephina 26 Jahre alt wurde, also Geburtstag hatte, war das für Gary ein Grund zum Feiern. Also daran merkt man halt auch wieder, dass sie eine der Favoritinnen war. Zur Feier des Tages durften die Mädchen sich was beim Chinesen bestellen und Sekt trinken. Natürlich haben die sich dann komplett auf das Essen gestürzt, weil das war das erste richtige warme Essen, was sie einfach seit Wochen, fast also Monaten schon bekommen hatten. Und Gary schaute ihnen dann zu, während er dann nur ganz genüsslich an seinem Sektglas trank. Aber keiner wusste, dass bald eine von ihnen tot sein würde.
Oh, ich wollte gerade sagen, es wurden doch nur drei gefunden.
Also inklusive einer vierten noch, die ja die Aussage bei der Polizei machte.
Ja, genau. Aber im Keller.
Ja. Ja. Am Samstag, dem 7. Februar 1987, bemerkte Gary, dass Sandra versuchte, die Sperrholzplatte und die Gewichte, als sie in dem Loch saß, zu bewegen. Nachdem er sie zur Strafe verprügelte, beschloss er, sie lang und langsam zu foltern. Sandra wurde erneut mit einer einzigen Handschelle an einem Dachbalken aufgehängt. Das Ganze aber 2 Tage lang. Als Gary sie schließlich herunterließ, war sie kaum noch bei Bewusstsein und hatte sich bereits mehrfach übergeben. Ihr Zustand verschlechterte sich schnell und bald bekam sie Fieber. Das Erbrechen hielt immer weiter an und sie konnte auch nichts essen oder trinken, weil ihr ganzer Körper sich einfach vor Erschöpfung verkrampft hatte. Aber Sandra war eigentlich die andere Frau, von der Gary dachte, dass sie schwanger sei. Also war es ihm extrem wichtig, dass Sandra überlebte. Also wenn Sandra nicht freiwillig essen wollte, würde Gary sie dazu zwingen müssen. Er schlug also weiter auf sie ein und stopfte ihr trockene Brotstücke in den Mund und bewegte ihren Kiefer, damit sie kaute und schließlich schluckte. Aber all das half nichts, denn am nächsten Morgen war Sandra Lindsay tot. Die anderen Gefangenen hatten verzweifelt versucht, sie zu wecken, aus Angst davor, dass sie weiter geschlagen werden würde, aber Sandra bewegte sich nicht. Nachdem Gary dann ihren Puls überprüfte und festgestellt hatte, dass es keinen gab, zog er Sandra aus dem Keller und warf ihren Körper über seine Schulter. Dann verschwand er.
Ich bin übers lange Wochenende mit dem Auto weggefahren und was auf langen Autofahrten bei uns nicht fehlen darf, sind Podcasts. Musik ist mir irgendwann zu langweilig und True Crime mag ich manchmal dann auch nicht mehr hören, weil das ja bei uns mittlerweile auch Arbeit bedeutet.
Ja, das kenne ich zu gut.
Ich habe dann mal in den Ernährungspodcast Ist So reingehört und musste dabei an dich denken, Melli. Wenn es nämlich um Ernährung oder Sport geht, durchlöchere ich dich ja hin und wieder mit meinen 1000 Fragen.
Ja, aber ich bin ja auch kein Profi und ich bin vor allem nicht allwissend und umso lieber höre ich dann wirklichen Experten zu, was sie über das Thema Ernährung erzählen. Und da höre ich auch schon seit einiger Zeit bei Ist So rein. Der Ernährungspodcast ist vom Ernährungswissenschaftler und Bestsellerautor Achim Sam. Und was ich besonders an ihm mag, ist, dass er Ernährung nicht nur informativ und unterhaltsam erklärt, sondern ohne zu belehren oder zu missionieren, was ja leider ganz viele machen, wenn es um das Thema Ernährung geht.
Man fühlt sich dann total schlecht?
Total. Egal was man macht, ist irgendwie falsch. Und Achims Devise ist, jeder soll es so machen, wie es für sie oder ihn am besten passt, ganz ohne Verbote. Er macht das aber auch nicht ganz allein, denn gemeinsam mit Moderatorin Julia Rohrmoser beantwortet er verschiedene Fragen. Zum Beispiel, wie viel bringt Intervallfasten wirklich? Welche Mythen kursieren ums Abnehmen oder Sporternährung? Und er klärt auch über allgemeine Ernährungsmythen auf. Außerdem beantwortet er auch Hörerfragen, die immer wieder reintrudeln.
Es sind aber nicht nur die beiden, sondern sie laden auch regelmäßig Gäste in ihren Podcast ein. Zum Beispiel Ernährungsforscher, Ärzte oder auch Prominente, wie zum Beispiel Sportler. Einmal zum Beispiel auch ein Käsesommelier und die Frage war, weshalb wir Käse so lieben. Die Episode fand ich super interessant, denn zu den Käseliebhabern zähle ich mich auf jeden Fall auch.
Die habe ich noch nicht gehört, aber die muss ich mir anhören, weil du weißt ja, wir veranstalten regelmäßig Wein- und Käseabende. Und da frage ich mich auch, warum passt das so gut zusammen und warum liebe ich das so gerne?
Und warum war das für mich am schwersten, als ich mich dann mal vegan ernährt habe?
Ja, deswegen ist das auch für mich ein Punkt, wo das nicht so für mich in Frage kommt. Aber egal, soll ja jeder so machen, wie er möchte. Und wenn ihr auch gerne mal reinhören möchtet und vielleicht sogar Fragen habt ums Thema Ernährung, dann hört in den Podcast Ist So rein. Jeden Donnerstag erscheint eine neue Folge und diese findet ihr auf allen bekannten Podcast-Plattformen.
An diesem Tag war Garys Musik, die oben im Radio spielte, nicht ganz aufgedreht und die Frauen unten im Keller konnten ganz deutlich das Geräusch einer Motorsäge hören. Sie erschraken total unten im Keller und ihnen war klar, dass oben Gary dabei war, Sandra Lindsay zu zerstückeln. Also nur durch diese Geräusche konnten die Frauen schon erahnen, was sich über ihnen abspielte. Oben zerstückelte Gary Sandra und legte ihren Kopf in einen großen Topf auf dem Herd. Ihr Brustkorb kam in den Ofen. Ihre Hände und Füße wurden im Kühlschrank aufbewahrt, um sie später zu kochen. Nachdem er die für seine Zwecke ungeeigneten Körperteile auf diese Weise entsorgt hatte, begann Gary, das Fleisch von Sandras Torso zu schneiden. Er hat zwar selbst nie zugegeben, etwas von ihrem Fleisch gegessen zu haben.
Hä? Aber warum kochst du dann einen Menschen?
Dazu kommen wir jetzt gleich. Also angesichts dessen, was man heute über seine Taten weiß, ist es sehr wahrscheinlich, dass er von Sandras Fleisch gegessen hat. Es ist nämlich so, während er gerade am Hantieren ist mit ihrem Körper, ruft er seine beiden Hunde, Flaky und Bear, zu sich, denn es war Essenszeit.
Aber das würde doch heißen, dass er sie wirklich nicht gegessen hat, sondern die Hunde.
Ja, pass auf. Die Hunde bekamen jeweils einen Knochen von Sandra. Den Rest lädt Gary dann in diese riesige industrielle Küchenmaschine, die ja auch in der Küche gefunden wurde, und zermahlt das Fleisch zu Brei. In den Tagen nach Sandras Tod konnten die Frauen bis unten in den Keller den Geruch von verbranntem Fleisch riechen. An Garys Kleidung, aber auch alles, was halt von oben aus der Küche zu ihnen herunterdrang. Der Gestank war überall. Er war in seiner Kleidung, an seiner Haut, in seinen Haaren. Und er schien es zwar jetzt erstmal nicht zu bemerken, aber die Nachbarn bemerkten das Ganze. Denn bereits einen Tag, nachdem er diese Kochaktion gestartet hat, klopfte es an Garys Tür und ein Polizist stand vor der Tür. Die Nachbarn hatten wegen dieses schrecklichen Gestanks bei der Leitstelle angerufen und dachten halt, er wäre in diesem Haus gestorben und würde jetzt da vor sich hinwesen. Die wussten ja nichts von den anderen Frauen. Gary drehte daraufhin kurz sein Radio etwas leiser und erklärte dann den Beamten, dass der Geruch von seinem verbrannten Abendessen vom Vorabend stammte. Und er war beim Kochen, weil er sich zwischendurch kurz ausruhen wollte, eingeschlafen und daraufhin wäre das verbrannt. Und tatsächlich glaubte der Polizist das und ließen ihn daraufhin in Ruhe, aber er wusste jetzt nicht, wie er das Fleisch loswerden sollte. Er hatte ja diesen gekochten Brei und anstatt es aber, also das hört sich jetzt so makaber an, aber anstatt
ich weiß, was du denkst.
Ja, Hunden zum Fraß. Also der hat denen zwar diese Knochen gegeben, aber halt nicht diesen Brei.
Ach so, ich dachte, du wolltest sagen, dass er es auch hätte den Frauen geben können.
Du lachst. Ich wollte sagen, anstatt es den Hunden zu geben, hat er das Fleisch von ihr mit dem Hundefutter, was er den Frauen ja schon die Vortage hat essen lassen, vermischt. Und ihn zum Fraß gegeben.
Was?
Also er hat den Hunden einfach, ich weiß nicht, was er den Hunden gegeben hat, ob die auch Hundefutter bekommen haben, aber er hat den Frauen die andere Gefangene einfach essen lassen. Ohne ihr Wissen.
Ich meine, es war ja doch eh schon voll der Fleischbrei. Warum hat er das nicht einfach irgendwie in Tütchen verpackt und in den Müll geworfen?
Da siehst du wieder diese sadistische Art an ihm. Ich meine, er wollte eine Babyfarm haben. Der Plan war nie, jemanden umzubringen, seiner Aussage nach. Der Plan war auch nicht, irgendwen zu foltern oder sonst irgendwas zu tun, sondern eigentlich wollte er Kinder haben. Eigentlich wollte er eine Großfamilie haben. Aber das, was er tut, ist einfach so viel mehr als das und so sadistisch, dass man auch gar nicht davon ausgehen kann, dass das sein einziger Beweggrund war.
Ja, und ich meine, man braucht da nicht so viel Verstand für, um darauf zu kommen, dass man das entsorgen kann. Ich verstehe, wenn man sagt, okay, ich habe hier eine Leiche einer normal großen, normal gewichtigen Frau und ich weiß nicht, wie ich sie hier rausschaffen soll, ohne dass meine Nachbarn das sehen.
Ja.
Aber sie war ja schon gar nicht mehr ein Körper.
Genau, und er hatte auch einen Keller, in dem sowieso keiner Zutritt hatte. Also irgendwie, er hätte die ja auch da unten irgendwie verscharren können. Aber vielleicht wollte er einfach diesen Geruch halt weg haben.
Ja,
man weiß es nicht.
Ja.
Die Frauen wussten also nicht, dass in dem Futter, was sie da aßen, eigentlich Sandra Lindsay war.
Gott.
Aber bei diesem ersten Todesfall blieb es tatsächlich nicht. Und danach experimentierte Gary auch weiter an anderen psychologischen Spielchen für seine Gefangenen. Die Frauen wurden ermutigt, sich gegenseitig zu verraten, wenn zum Beispiel Fluchtpläne geschmiedet wurden. Und es gab daraufhin auch Anreize wie bessere Lebensbedingungen oder eine großzügige Essensration.
Was? Eine Vergewaltigung weniger?
Ja, so in der Art. Und er freute sich halt auch richtig krass darüber, wenn er halt mehr Kontrolle ausüben konnte. Und das nahm jetzt auch Josephina als Antrieb, sich noch besser mit Gary zu stellen. Als sie eines Tages hörte, dass die anderen planten, sich auf Gary zu stürzen und daraufhin zu fliehen, wenn er in den Keller kam, erzählte sie es ihm. Als er das dann mitbekam, war er natürlich sehr, sehr dankbar, dass Josephina ihm das erzählt hat. Aber die anderen mussten leider dafür büßen. Er kam daraufhin mit einer Auswahl an verschiedenen Schraubenziehern in den Keller herunter. Er fesselte alle vier Frauen an Händen und Füßen und befestigte sie daraufhin an einem Deckenbalken und ließ sie dort hängen.
Ganz kurz nochmal. Sorry nochmal. Warum bestraft er die, die er gepetzt hat?
Ja, pass auf. Er hängt sie erstmal nur auf. Und alle bekommen auch eine Plastiktüte über den Kopf und Klebeband über den Mund. Und jetzt wissen alle Frauen nicht, was passiert, sondern sie hören einfach nur. Er fängt dann an, eine nach der anderen mit dem Schraubenzieher zu drangsalieren. Aber nicht nur das, denn, ich habe ja vorhin gesagt, sie wollten hören, wenn er runterkommt und ihn daraufhin überwältigen. Und das war für ihn ein Grund, sie einfach nicht mehr hören zu lassen. Er nahm den Schraubenzieher und führte ihnen diesen langsam ins Ohr hinein, packte den Griff fest und stieß dann einmal fest zu und drehte das Ganze einmal. Also er wartete förmlich darauf, bis er merkte, dass das Trommelfell platzte. Und das machte er mit einer nach der anderen, bis er bei Josephina ankam und bei ihr hörte er auf. Also die Mädchen wussten das zwar in dem Moment nicht, aber sie bemerkten das ja danach. Also alle sind daraufhin taub gewesen, zumindest konnten nicht mehr sehr gut hören, bis auf Josephina.
Alter, wie er auch einfach in Kauf nimmt, dass sie auch sterben.
Ja, das war ihm einfach vollkommen egal. Aber für ihn war halt das Wichtigste, dass sie einfach jetzt nichts mehr hören konnten. Heißt, sie konnten keine Schritte mehr auf der Treppe hören, sie konnten nicht mehr hören, wenn sein Auto in die Auffahrt fuhr, oder wenn irgendwer klingelte, um auf sich aufmerksam zu machen. Also die konnten das alles nicht mehr, aber Josephina. Aber da merkst du auch, wie sehr er Josephina vertraute in diesem Moment, dass sie halt nicht flieht oder sich ihm in den Weg stellt.
Ja, ich wollte gerade erst sagen, was für eine Verräterin. Aber ich glaube, in so einer Ausnahmesituation, da hat sie einfach nur, glaube ich, an sich gedacht.
Ja. Das kannst du dir auch merken für die nächste Folge, weil da wird auch noch im Prozess drüber gesprochen, denn die anderen Mädchen, also viele waren ihr dankbar dafür, weil, wie wir uns jetzt vorstellen können, sie war diejenige, die fliehen konnte, weil sie sein Vertrauen bekommen hat. Aber es gab auch andere, die sagen, dass Josephina auch mitgemacht hat und dass es einfach nicht nötig war, so viel zu machen, wie sie halt getan hat. Ja. Aber Gary hatte ja auch noch ein Sorgenkind zusätzlich, also abgesehen davon, dass die ganze Situation da komplett absurd war. Aber Deborah rebellierte noch immer, obwohl sie nun halb taub war und obwohl sie auch geschlagen wird, drangsaliert wird, gefoltert wird, rebelliert sie immer noch gegen ihn, schreit ihn an, spuckt ihn an und er beschließt eines Tages, ihr eine Lektion zu erteilen. Die Mädchen wissen ja noch immer nicht, dass in dem Hundefutter, was sie essen, eigentlich Sandra verarbeitet wird. Eines Tages führt er Deborah nach oben in die Küche und zeigt ihr den abgetrennten Kopf von Sandra und hebt den Deckel von dem Kochtopf an, um ihr zu zeigen, was darin rumkocht. Im Ofen liegt auch noch der rauchende Stapel ihrer Rippen und im Kühlschrank der Arm und ein paar Hände. Und er fragt sie direkt, ob sie nicht die Nächste sein wolle, die verfüttert wird. Deborah schüttelt langsam den Kopf und wird daraufhin wieder nach unten in den Keller geführt. Aber nach ein paar Tagen hat sie das Ganze ja fast vergessen und fängt wieder an zu rebellieren. Und jetzt reicht es Gary langsam. Zu einer seiner neuen Routine-Foltermethoden gehörten nämlich mittlerweile auch Elektroschocks. Dafür nahm er dann blanke Drähte, die mit dem Strom verbunden waren, und führte sie an die Ketten der Mädchen, bis diese halt Stromschläge bekamen. Aber Deborah wollte er dann ganz besonders bestrafen. Und Josefina sollte ihm dabei helfen. Er nahm einen großen Bohrer und bohrte ein paar Löcher in die Sperrholzabdeckung, mit der er immer die Grube abdichtete. Josefina sollte das Loch mit Wasser füllen. Die anderen Mädchen, die immer noch mit Ketten und Handschellen gefesselt waren, wurden zu der mit Wasser vollgesogenen Grube geschleppt und hineingetreten. Das Brett wurde erneut darüber gelegt und mit Sandsäcken beschwert. Erneut nahm er dann den abisolierten Draht und führte diesen diesmal durch eines der Löcher, bis der erste Stromstoß das Wasser zum Vibrieren brachte. Aus dem Inneren konnte Josefina nur quälendes Schreien hören und vor allem konnte sie Deborah hören. Denn der Draht hatte eine ihrer Fesseln direkt berührt und ihr Körper zuckte, als diese Riesenmenge an Strom durch sie hindurchfloss. Und Wasser ist ja auch noch ein Leiter und deswegen war sie besonders betroffen. Als das Kabel herausgezogen wurde, zuckte Deborah heftig zusammen und schlug mit dem Gesicht voran im schlammigen Wasser auf. Also sie war tot, sofort. Die übrigen Mädchen, Lisa und Jacqueline, schrien hysterisch, als Gary das Brett zur Seite zog.
Heißt sie Jacqueline?
Ja.
Ey, ich hätte mir die alle aufschreiben sollen. Sorry.
Ja.
Josefina, Lisa, Deborah?
Jacqueline, Sandra Jacqueline. Und Josefina. Gary war aber völlig unbeeindruckt vom plötzlichen Tod von Deborah und verließ mit ihrer Leiche den Keller und kam wenige Stunden später mit Hundefutter-Sandwiches zum Mittagessen zurück.
Was hat er denn mit diesem Hundefutter? War das einfach günstiger? Nee, wahrscheinlich wollte er sie quälen.
Er wollte sie quälen. Ich glaube, das war einfach, ja, purer Sadismus. Wahrscheinlich war es auch zusätzlich relativ günstig, aber ihm hat das, glaube ich, einfach noch mehr Spaß gemacht. Als er da auch wieder zurückkam, hatte er auch einen Stift und Papier dabei. Und während die Frauen ihr Essen verzehrten, wieder nicht wissend, dass es sich um die tote Mitgefangene handelt, wandte sich Gary an Josefina. Er wies Josefina an, Datum und Uhrzeit oben auf den Zettel zu schreiben. Darunter sollte sie eine ausführliche Erklärung über den eben passierten Vorfall abgeben. Also, dass sie Wasser in die Grube gefüllt hat, dass sie die Mädchen darin eingesperrt haben und dass sie diesen blanken Draht dorthin eingeführt haben. Und Josefina sollte in diesem Brief dann ihre eigene Beteiligung am Mord von Deborah anerkennen und daraufhin den Brief unterschreiben. Also er wollte sie jetzt einfach offiziell als Komplizin haben.
Ja, und sie musste ja unterschreiben. Sie war ja da gefangen.
Ja, genau. Also ich glaube, das war einfach so eine krude Art und Weise, dass er sie auch so ein bisschen an sich bindet. Und aber als sie dann auch freiwillig unterschrieben hat, freiwillig in Anführungsstrichen, hat ihm das halt noch mehr Genugtuung gegeben. So, jetzt war sie wirklich schwarz auf weiß seine Verbündete. Und das bekamen ja auch die anderen Mädchen mit. Die haben das ja mitbekommen. Und die schürten halt auch immer größere Wut Josefina gegenüber. In seiner Vorstellung war es jetzt halt so, wenn er untergeht, dann würde Josefina mit ihm kommen. Josefina wurde auch nach der Unterzeichnung von ihren Fesseln befreit und durfte von diesem Tag an mit Gary in seinem Schlafzimmer übernachten. Also sie war jetzt weder gefesselt, noch war sie im Keller, sie konnte sich frei im Haus bewegen, aber sie kam halt immer noch nicht aus dem Haus raus, weil Gary die Tür immer abschloss.
Trotzdem krass, weil draußen kannst du ja viel mehr rumschreien und um Hilfe rufen.
Ja, und das tat sie halt immer noch nicht. Das hat sie immer noch nicht gemacht, weil sie immer noch den perfekten Moment abwarten wollte.
Ja, weil sonst wird sie dann auch wieder bestraft.
Genau. Und sie hoffte, dass bald der perfekte Moment kommen würde, denn Gary bat sie, ihm dabei zu helfen, Deborahs Leiche zu entsorgen. Also wollte er sie scheinbar jetzt nicht an die Mädchen verfüttern, sondern diesmal sollte die Leiche entfernt werden und dafür mussten sie ja nach draußen gehen. Jetzt würde ich einen Cut machen.
Echt? Also Folge zu Ende?
Mhm.
Oh mein Gott. Das ist wie in einem Roman.
Ja.
Also die, die uns nachhören, werden sich freuen, direkt die nächste Folge anmachen. Aber die anderen, sorry Leute, ihr müsst eine Woche warten.
Ja.
Wir nehmen zum Glück früher die zweite Folge auf.
Ja. Wir nehmen morgen direkt auf, also du musst nicht so lange warten. Aber ich möchte hier gerne einen Cut machen, weil jetzt dreht sich das Ganze so ein bisschen. Josefina war jetzt in Garys Augen seine Freundin und offiziell seine Komplizin. Und bald soll auch der Moment kommen, in dem Josefina fliehen kann. So viel kann ich euch sagen. So viel habt ihr ja auch Anfang der Folge mitbekommen. Und in der nächsten Folge soll es dann wirklich ausführlich darum gehen, wie er gefasst wird und vor allem, wie er zu dem geworden ist, was er war, was er gemacht hat, weil das, finde ich auch, ist nochmal so spannend. Und hier finden wir dann auch wieder die unzähligen Parallelen, die ich ja letztes Mal schon angespoilert habe, die es ja bei deinem letzten Fall schon gab.
Ich habe ganz kurz überlegt, als du von dieser Mutter gesprochen hast, die Josefina, die Drogen genommen hat und das Kind auf die Welt gebracht hat, dass das vielleicht er war.
Ach so. Dass ich hier jetzt komplett die Zeiten ganz durcheinander bringe. Nee, also da wäre ich, glaube ich, auch nicht mehr mitbekommen.
Okay. Nee, dann seid auf jeden Fall gespannt. Hört nächste Woche rein oder klickt einfach auf Weiter. Und wenn ihr auch so spannende Fälle habt, die aber gerne ein bisschen softer sein dürfen, dann schreibt uns die gerne bei Instagram oder bei Facebook. Da heißt mir Tell Me More Podcast. Eine E-Mail könnt ihr uns auch schreiben. Die E-Mail-Adresse lautet tellmemordpodcast@gmail.com.
Ihr merkt ja, wir nutzen eure Fallvorschläge. Also ihr schreibt uns das nicht umsonst. Wir können sie vielleicht nicht immer direkt verwenden, weil ja auch immer das Überthema passen muss. Aber glaubt uns, wir haben eine riesige Liste mit unzähligen Fällen, Namen, Überthemen und die kommen auf jeden Fall irgendwann zum Einsatz und wir sind echt froh, weil wir auch wirklich viele neue, unbekannte, spannende Fälle von euch mitkriegen, die wir selber noch nie gehört haben.
Ja, also wir haben uns kurz vor der Folge besprochen, um wen es geht. Da haben wir gemerkt, dass ich den doch kenne, aber ich wusste nicht, dass er diese krassen Sachen gemacht hat. Ich habe diesen Namen nur sehr oft bei meiner Lieblingsserie gehört. Ihr wisst, welche ich meine. Aber bevor es jetzt in die Rubrik geht, nehmt euer Handy in die Hand, geht in euren Player, klickt auf Folgen, bewertet uns, bewertet auch einzelne Folgen. Das geht zum Beispiel, ja, darf ich es nennen? Wahrscheinlich schon. Bei der Podcast-App Podimo, da kann man auch einzelne Folgen bewerten. Und bei den anderen, also das ist wirklich überall total unterschiedlich, Daumen hoch, Follow. Ihr wisst es, ihr kennt es. Genau, also würde ich sagen, kommen wir zu unserer Rubrik. Und hätte ich gewusst, dass es so heavy wird, hätte ich vielleicht eine riesengroße Heldentat mitgebracht. Aber diese hier, finde ich, hat auch eine große Tragweite. Normalerweise lese ich ja immer den Titel vor, aber diesmal fange ich mal mit dem Haupttext an. Kinder entscheiden manchmal sehr schnell, unkompliziert und spontan. Sie berücksichtigen nicht die Probleme, die sich ergeben könnten, sondern machen einfach. Zwei Vertreterinnen dieser unkomplizierten Vorgehensweise sind die 10-jährige Emma L. und die 12-jährige Marie H. aus Spengel-Lenzinghausen in NRW. Wir hatten, sagte Emma, etwas über den Krieg in der Ukraine gehört. Und als uns mal langweilig war, haben wir uns gedacht, dass wir für die Leute dort ja mal sammeln könnten. Vielleicht bekommen wir ja 10 oder 15 Euro zusammen. Sie hatten sich verschätzt. Insgesamt 163 Euro hielten die beiden nach nur 2 Stunden in den Händen. Marie ergänzt, an dem Tag, das hatten wir uns überlegt, wollten wir für die Kirche sammeln. Und die wusste noch gar nichts davon. Emma sagt, als wir beim Pastor angerufen haben, war der sehr begeistert und hat uns erklärt, was mit dem Geld passiert. Zudem hatte der Kirchenkreis, an den das Geld geht, den Betrag um die gleiche Summe aufgestockt. Der Pastor freut sich sehr über diese Eigeninitiative der beiden Kinder. Er sagt, und natürlich habe ich das im Gottesdienst erwähnt. Außerdem kommt diese Aktion auch in den Gemeindebrief. Und insgesamt waren es dann 357 Euro.
Oh, finde ich ja richtig schön. Also es ist vielleicht keine lange Heldentat, aber dafür eine sehr schöne, weil ich mag das ja immer, wenn Kinder vorkommen oder Tiere. Und ich finde, solche Heldentaten holen uns dann ja auch wieder ganz gut aus gerade so schrecklichen Fällen raus.
Ja. Ich fand es vor allem so süß. Sie laufen einfach rum, dachten 10 bis 15 Euro. Und auch irgendwie schön zu hören, dass da auch andere Leute einfach vertraut haben, dass die Kinder damit nicht zum nächsten Kiosk laufen.
Das hätte auch passieren können, stimmt.
Ja, sondern dass wirklich Leuten dann zugute kam, denen es nicht so gut geht.
Ja, das ist echt toll. Übrigens könnt ihr über unseren Linktree auch einen Link finden, über den ihr spenden könnt. Wenn ihr möchtet.
Ich finde nämlich auch, das ist immer noch aktuell. Es gibt dann immer so Hochphasen, wo alle dann ganz viel helfen und danach hört man gar nichts mehr.
Ja, jetzt sind wieder andere Themen sehr aktuell, über die wir vielleicht auch nochmal sprechen werden. Aber ja, das ist immer noch ein sehr, sehr wichtiges Thema und immer noch sehr zentral, auch hier in Europa.
Solche Heldentaten könnt ihr uns auch gerne zusenden. Ich würde sagen, dann hören wir uns nächste Woche wieder mit Teil 2 von Ewi eingesperrt. Bis dahin bleibt uns nur noch zu sagen, was wir immer sagen. Wir hoffen, ihr habt Lust auf mehr bekommen.
Oder more Mord. Und bis zur nächsten Woche.
Tschüss.